Das ist ja vorbildlich, wie still Sie auf einmal werden. Ich heiße ganz herzlich willkommen zur Bibelstunde heute Nachmittag. Vor allem auch Herrn Steffen Kern, den Vorsitzenden der APIS. Wir freuen uns, dass Sie heute zum Dienst gekommen sind zu uns und die Bibelstunde übernehmen werden und freuen uns auf Ihre Botschaft. Zum Anfang wollen wir miteinander singen, die Nummer 330. 330, Herr, du gibst uns Hoffnung, du änderst unser Leben. Wir wollen zum Anfang miteinander beten. Herr Jesus, das ist so groß, dass du dich zu uns kleinen Leuten neigst. Und das ist auch so groß, dass du ein redender Herr bist, dass du uns auch heute Nachmittag begegnen willst in deinem Wort. Du weißt, woher wir kommen, was wir mitgeschleppt haben hierher, was uns noch gefangen nehmen will. Bitte mach du uns jetzt frei zum Hören auf dich, auf deine Worte des Lebens für uns. Danke, dass wir hier uns so in Freiheit ungehindert versammeln dürfen. Wir erinnern dich auch an alle, die das nicht können und möchten dich bitten, dass du dich ihnen auf deine wunderbare Weise auch nahst und neu offenbarst, dass sie dir folgen und treu bleiben können. Und lass uns jetzt ganz still sein und rede du bitte. Amen. Singen noch mal ein Lied miteinander, Nummer 336. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und danach freuen wir uns auf die Botschaft von Herrn Kern.
Seien Sie herzlich gegrüßt, auch von meiner Seite, an diesem herrlichen Sonntagnachmittag. Die Sonne scheint, Eidlingen strahlt in herrlichem Glanz und Jesus ist auch da. Das ist doch großartig. Könnte es irgendwie besser sein? Geht eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob Sie gesund und munter da sind oder doch eher auch etwas beschwert und beladen und Gesundheit nicht so Ihr Lieblingsthema ist. Mit der Gesundheit ist das so eine Sache. Und mit denen, die uns gesund machen sollen, auch. Da treffen sich auf der Autobahn zwei Autos. Also die treffen sich so, wie sich zwei Autos eigentlich nicht treffen sollen. Es kracht, beide Fahrer steigen gleichzeitig aus, sagt der Erste. Sie haben Glück, ich bin Arzt, sagt der Andere. Sie haben Pech, ich bin Anwalt. So kann das gehen, wenn das Leben nicht so verläuft, wenn ein Tag nicht so verläuft, wenn eine Autofahrt nicht so verläuft, wie wir uns das wünschen und planen. Und mit den Ärzten ist es ja so eine Sache, man sagt, ihre Erfolge, die laufen herum, das ist großartig, aber im Unterschied zu allen anderen Berufsgruppen, ihre Misserfolge werden begraben. Die sind nicht mehr da. Darf ich mal fragen, ist ein Arzt da heute Nachmittag? Es gibt auch Pfarrerswitze, aber die erzähle ich nicht. Aber es ist interessant, dass Ärzte die Gesundheit, diejenigen, die darüber verfügen können, zumindest ein Stück weit, bei uns hoch angesehen sind oder auch verrufen sind. Man redet selten so viel wie über die Ärzte, über die Pfuscher und über die, die ihr Handwerk großartig verstehen, die Heiler. Und das hat etwas damit zu tun, dass Gesundheit etwas ist, woran unser Leben hängt, wonach wir uns sehnen. Wenn es um Heilung geht, dann geht es ein Stück weit um etwas Überirdisches. Gesundheit, ein Geschenk, das nicht von dieser Welt ist, das wir uns nicht geben können, das wir nicht machen können. Es ist nicht verfügbar. Und wenn sie da ist, dann können wir sie auch nicht festhalten. Sie kann zerrinnen zwischen den Fingern wie Sand. Ganz schnell kann sie weg sein. Gesundheit, das sei das, auf das manche Leute, so sagt ein Spruch, so lange trinken, bis sie tot umfallen. Mag sein, da ist etwas dran. Man kann Gesundheit einfach so hinnehmen. Man kann sie zerstören. Man kann sie aber nicht herstellen, nicht erzwingen, nicht festhalten. Und gegen den Krebs ist kein Kraut gewachsen. Gegen viele genetische Krankheiten hilft keine Kur. Wir sind in vielem, obwohl die Medizin so weit fortgeschritten ist und wir viel, viel Gutes tun können und viel Gutes getan wird in den Krankenhäusern und in vielen Praxen, wir sind doch weitgehend ausgeliefert und hilflos. Krank werden wir früher oder später. Leben heißt auch krank werden. Und jetzt ist es interessant zu sehen, dass Jesus in der Zeit, in der er hier gelebt hat, auf dieser Erde, sich ganz besonders den Kranken zugewendet hat. Dass er heil gemacht hat. Dass er gesund gemacht hat. Aber heil und gesund sein, das sind noch einmal zwei Paar Dinge. Heil werden, das ist umfassender. Deshalb ist Jesus auch nicht nur der Arzt, sondern der Heiland. Jesus macht ein Leben heil. Und wir haben vielleicht eine Ahnung davon, dass etwas nicht ganz in Ordnung ist mit uns. Etwas stimmt nicht. Wir sind nicht ganz stimmig. Das merken wir, wenn wir krank werden. Gesundheit, Heil, das ist das eine Etwas, wonach wir uns sehnen. Wonach sich unser Herz sehnt, wonach wir uns ausrichten. Aber das Perfekte, das Ganze, das Heile ist eben zerbrochen. Und genau diesen Zerbruch, den nennt die Bibel Sünde. Den nennt die Bibel Sünde. Das, was zerbrochen ist. Das, was nicht ganz ist. Was nicht heil ist. Vielleicht mögen wir den Begriff nicht. Sünde. Und doch leiden wir daran. Vielleicht passt uns diese Therapie nicht. Und doch ist das die Diagnose. Vielleicht gefällt uns die Theologie nicht. Und doch ist das der Befund. Durch das ganze Neue Testament hindurch, durch das Alte auch, die ganze Bibel. Das sind wir, Sünder. Und deshalb setzen wir nicht nur auf die Halbgötter in Weiß, sondern wir setzen auf den Gott, der Mensch wird. Und so viel jetzt einmal als eine Vorrede. Gesundheit, Sehnsucht nach Heil, Sünde und Jesus. Und wie begegnet Jesus nun uns? Wenn das unsere Situation ist, wenn das unsere Lage ist. Ich lese uns eine bekannte Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Und da entdecken wir ganz viel daran, wie Jesus als Heiland auftritt und uns begegnet. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, lesen Sie gerne mit Markus 2. Ich lese die ersten 12 Verse dieses Kapitels. Und nach einigen Tagen, heißt es da, ging er, Jesus, wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Ein Auflauf, ein Volksauflauf in einem Fischerdorf in Kapernaum. Kuriose Ereignisse dort. Für Aufregung sorgen aber nicht dicke Fische, die gefangen werden, sondern es sorgt ein Mann, der dort ist, der Aufreger, Jesus von Nazareth, der überhaupt für Gerüchte sorgt in diesen Tagen. Er ist wieder da, der Wanderprediger gastiert wieder am Ort, im Haus, wo er öfter ist. Er hat hier Kontakte, er hat hier einen Bezug. Jesus kam öfter nach Kapernaum. Er hat dort Freunde gefunden. Und nun sind alle auf den Beinen, denn er redet wieder. Er sagt ihnen das Wort. Er lehrt und die anderen hören zu und das Haus ist zum Bersten voll und man kommt nicht mehr hinein. Wohlgemerkt, was dort anzieht, das ist zunächst einmal die Predigt. Nicht das Wunder, das kommt erst nachher. Man weiß schon, dass Jesus Wunder getan hat, dass er schon geheilt hat, aber die Menschen kommen, um ihn zu hören. Vorher, bevor das Wunder geschieht aber, kommen erst einmal 5 Freunde daher. 4 Gefährten tragen einen Gelähmten. Die kommen zu spät, die kommen nicht mehr rein. Ich weiß nicht, warum sie zu spät kommen, wahrscheinlich, weil ihnen erst kurzfristig eingefallen ist, Mensch, Jesus ist da, wir könnten unseren Freund doch mitnehmen. Und dann ging das mit ihm nicht so schnell, um sich da noch nach vorne zu schieben und reinzukommen in die Versammlung. Also kommen sie zu spät und als sie ankommen, ist alles schon voll. Sie kommen nicht rein und dann werden sie erfinderisch. Sie nützen die Gelegenheit, wenn Jesus da ist. Wenn einer kommt und redet, dessen Wort stimmt, der glaubhaft auftritt. Wenn dieser Jesus, von dem sie noch nicht genau wissen, wer er eigentlich ist, aber sie ahnen, dass es mit ihm etwas auf sich hat, dass er ein besonderer Mensch ist, wenn dieser Jesus da ist, dann will ich hin. Es gibt diesen Zug bei Menschen, die noch keine Christen sind, die aber etwas von Jesus schon gehört haben und etwas wissen, etwas ahnen, die spüren, es könnte etwas mit mir zu tun haben, dass so ein Zug entsteht, da muss ich hin. Zeltevangelisation im Ort. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, ich muss dort einmal hinkommen. Vor ein paar Wochen, ich habe gepredigt in einem Zelt und war erstaunt, wie viele Leute kommen und hatte Gespräche hinterher, Menschen, die nicht eingeladen worden sind von anderen Christen. Frauen, die einfach gekommen sind aus Neugierde, aus Interesse, aber da war noch mehr. Da war die stille Hoffnung, die Ahnung, es könnte mir gut tun. Es könnte mir helfen. Ich habe eine Sehnsucht, die könnte gestillt werden. Und so gehen sie hin. Es gibt diesen Zug hin zu Jesus. Wir sind gefordert, Anlaufstellen zu geben für Menschen, die eine Sehnsucht haben. Wir glauben manchmal, es kommt ja doch niemand. Aber Jesus hat schon immer dafür gesorgt, dass Menschen gekommen sind und aufgebrochen sind. So auch diese 5. 4 tragen, einer wird getragen. Und dann machen sie das, sie kommen nicht rein, karren ihren Kumpel auf die Kuppel oben drauf, auf das Dach, machen das auf und lassen ihn da dann die Decke, von der Decke runter. Das ist die schöne Kinderkirchgeschichte, die viele von uns schon oft irgendwie gesehen haben, und wir malen uns das immer wieder aus, wie das wohl war. Und ich frage mich auch, sie machten das dort, wo Jesus stand, dort, wo er war, hieß es. Irgendwann hat es da oben zu rieseln begonnen. Wir haben hier eine Betondecke, da wird es schwieriger. Wahrscheinlich. Ja, aber irgendwann wurde die Versammlung wohl unterbrochen und man hat nach oben geguckt und vielleicht ist Jesus einen Schritt auf die Seite gegangen und hat dann hochgeschaut, was passiert da? Sie hatten plötzlich die ganze Aufmerksamkeit und dann lassen sie ihn von oben runter. Ich weiß nicht, wie hoch die Stockwerke waren, wahrscheinlich nicht allzu hoch, aber so ein bisschen eine waghalsige Geschichte war das schon. Denn da auf seinem Tuch, das ist ja nicht viel mehr als so eine durchhängende Matratze, so eine Hängematte, da runterzulassen, wenn der eine ein bisschen schneller macht als der andere. Wir haben das vor Augen. Gut, ist ohnehin schon gelähmt. Aber das war ja eine spannende Sache. Alle schauen hin und sehen das, ein Spektakel. Und Jesus sieht noch mehr. Haben Sie noch im Ohr, was Jesus sieht? Bitte? Ihren Glauben. Als Jesus ihren Glauben sah, kann man Glauben sehen? Sieht man Glauben? Ihren Glauben sieht man, weil sie alles wagen, weil das, was sie tun, nur auf Hoffnung und auf Glaube hin geschieht, weil ein Vertrauen sie leitet. Dieser Jesus könnte helfen. Er könnte ihn gesund machen, er könnte ihm vielleicht wenigstens ein gutes Wort sagen. Er könnte irgendwas Gutes tun. Auf diese Hoffnung hin, eine vage Hoffnung, wagen sie es. Aber den Glauben selber, den sehen wir nicht. Glauben, den sieht nur Jesus. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Jesus sieht in ihr Herz hinein. Er sieht ihren Glauben. Er sieht tiefer als wir. Wir sehen den Glauben nicht. Glauben äußert sich. Und wir sehen das an anderen, wie der Glaube Spuren hinterlässt in ihrem Leben. Das sind Hinweise auf den Glauben. Aber hüten wir uns zu meinen, wir könnten einen anderen Menschen beurteilen. Oder gar verurteilen. Er oder sie habe keinen Glauben. Das können wir nicht. Gott allein sieht das Herz an. Und doch, die Spuren des Glaubens, die sehen wir. Und Jesus sieht den Glauben der 5. Die 4, die ihn tragen, und des einen, der da getragen wird. Und dann sagt Jesus diesen ungeheuren Satz. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Er spricht ihn persönlich an. Er irritiert. Es ist ein schockierender Satz. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Alle warten auf Heilung. Und Jesus spricht von Vergebung. Das ist doch eigenartig. Alle warten auf Heilung und Jesus redet von Vergebung. Er spricht Vergebung zu. Und in diesem Moment, wo Jesus das sagt, deine Sünden sind dir vergeben, da gilt das auch. Sofort. Dieser Satz ist von der Art eines Richterspruches, ein Freispruch. Deine Sünden sind dir vergeben. Nicht erst, wenn du das und das tust, wenn du deine Raten pünktlich zahlst, wenn du den Vertrag erfüllst. Nein, wenn Jesus Vergebung zuspricht. dann gilt sie. Jetzt, hier und heute und in Ewigkeit. Dieses Wort hat Bestand. Das gilt sofort. Vergeben, Freispruch, alles erledigt. Du kannst gehen. Du hast alle Freiheit. Jesus sagt dem Gelähmten, dem Kranken, dem sündigen Menschen, du kannst gehen. Du darfst leben. Das ist das Geheimnis. Und noch bevor er lernt zu gehen und zu stehen, hört der Gelähmte, er kann vor Gott bestehen. Er kann im Gericht Gottes bestehen. Er darf vor Gott aufrecht stehen, vor dem doch kein Mensch bestehen kann. Freispruch zum Gehen für den, der gar nicht gehen kann. Zuerst geht es Jesus um Vergebung. Vergebung ist wichtiger als Heilung. Besser noch, Vergebung ist die eigentliche Heilung. Denn Schuld ist die eigentliche Krankheit. Ich habe das eingangs schon genannt. Unsere eigentliche Krankheit, das Ganze, das zerbrochen ist, das ist unser Zustand. Sündenkrank. Und weil Jesus das sieht, weil er sieht, dass wir alle so sind, eben zerbrochene Menschen, deshalb spricht der Vergebung zu. Darf ich einmal fragen, kennen Sie diese Krankheit von sich selber? Haben Sie eine Ahnung davon, dass Sie nicht ganz sind? Dass Sie nicht heil sind? Dass Sie nicht gesund sind? Haben Sie diese Erkenntnis, dass Sie vor Gott nicht stehen können, wie der Gelähmte, dass Sie es einfach nicht schaffen? Oder ist Ihnen das fremd? Schuld, wieso denn schuldig? Schuld ist eine Krankheit mit tödlichem Ausgang. Schuld ist eine Krankheit an uns und in uns, die an anderen Verletzungen hinterlässt, weil wir einander wehtun. Schuld ist, wenn man einem anderen Unrecht tut und wenn man versucht, sich selber ins rechte Licht zu rücken. Schuld ist, wenn man andere verleumdet, wenn man schlecht redet, Schlechtes denkt. Schuld ist, wenn man anderen die Freiheit raubt. Schuld ist, wenn man tötet, mit Worten, mit Blicken, mit der ganzen Lebenshaltung, die wir haben. Schuld ist, wenn man jenseits von Eden lebt, jenseits von Eden. Und das ist nicht nur irgendwo anders, das ist hier. Auch Eidlingen, auch Stuttgart, auch Waldorf-Häslach, wo ich wohne, fällt mir schwer zu sagen. Aber wir sind jenseits von Eden, auch unser Schönblick, jenseits von Eden, dort, wo die Menschen krank sind, schuldkrank. Das ist dort, wo ich bin. Menschsein heißt krank sein. Wir erahnen, etwas ist nicht in Ordnung mit uns. So ist es. Nichts geht mehr. Und genau das erfährt der Gelähmte an Leib und Seele. Er kann nichts. Er kann nicht mal selber zu Jesus kommen. Das schafft er nicht. Wir können uns nicht einmal entscheiden, zu Jesus zu kommen. Wir können uns nicht mal entscheiden, zu glauben. Das können wir nicht. Wir sind zu schwach, verletzt, verstrickt. Und es braucht Jesus, der uns ansieht und uns das zuspricht, dir sind deine Sünden vergeben. Schuld ist die eigentliche Krankheit. Und Jesus stellt sich als der vor, der Schuld vergibt. Und das bringt die Schriftgelehrten, die auch da sind, an den Rand des Herzinfarkts. Die sind dabei, schauen sich das an. Und sie warten ja ohnehin die ganze Zeit, ob das nun mit rechten Dingen zugeht, was Jesus hier sagt. Sie wollen ihn abhören und prüfen. Manche sitzen ja so auch in Bibelstunden oder in Gottesdiensten oder in irgendwelchen Vorträgen. Eigentlich bin ich nicht da, um mir das Wort Gottes sagen zu lassen, sondern ich sitze da und will mal hören, was der Pfarrer so sagt. Ob er nun recht ist oder ob er link ist. So diese Haltung, ich sitze auf dem Richterstuhl und prüf mal. Damit wir uns recht verstehen, es ist gut, an der Schrift zu prüfen, was gesagt wird. Ganz recht. Wir sind auch eine kritische Gemeinde, aber zuallererst sind wir darauf angewiesen, dass wir uns das Wort Gottes sagen lassen. Dass wir uns dehnen lassen. Und dass wir nicht immer da sitzen, so mit dem Daumen irgendwo dazwischen. War es jetzt recht oder war es nicht recht? Es geht nicht darum, dass es recht war, sondern dass mich das Wort trifft. Es geht darum, dass ich ins Recht gesetzt werde und dass ich das Wort höre, das mich gerecht macht. Und das kann ich mir nicht selber sagen, das muss Gott mir sagen. Und darum hören wir Predigten, Bibelarbeiten, darum sagen wir uns das Wort Gottes persönlich zu, weil wir dieses Wort brauchen. Und so redet Jesus und die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten sitzen da und finden nun etwas, wo der Daumen aber ganz schnell ausfährt und sofort ganz nach unten geht. Warum? Warum jetzt? Warum ist dieser Satz, dir sind deine Sünden vergeben, ein Skandal? Ganz genau, Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Diese Vollmacht hat kein Mensch. Und wenn Jesus diesen Satz sagt, dann beansprucht er, in der Vollmacht Gottes selber zu reden. Der Schöpfer, der Erlöser, der diese Welt in seiner Hand hat. An einen Erlöser haben sie geglaubt, die Juden. Das ist der Verheißen im Alten Testament. Jesus beansprucht, dieser Erlöser zu sein, dieser Befreier, dieser Heiland, der zurechtbringt, der wieder ganz macht, was zerbrochen ist. Das ist ungeheuer. Ihr Urteil, er lästert Gott. Ihr Vorwurf, der Lehrer ist ein Irrlehrer. Der Heiler ein Scharlatan. Der Rabbi einer, dem man das Handwerk legen muss. Das ist für sie ab jetzt klar. Und im Grunde hätten sie ja recht, wäre Jesus nur ein Mensch. Das hätten sie ja. Und Jesus zeigt ihnen, dass sie nur in einem einzigen Fall daneben liegen. Nämlich nur dann, wenn Jesus selber, wenn er selbst der Menschensohn ist. Der Menschensohn, dieses Wort verwendet Jesus für sich selber. So oft übrigens wie kein anderes Wort, keinen anderen Begriff. Jesus hat von sich sehr häufig vom Menschensohn gesprochen. Er hat sich seltener als Messias bezeichnet oder als Sohn Gottes. Das ist er alles auch. Aber die Menschensohn-Verheißung aus dem Alten Testament, was beinhaltet denn die? Wo kommt denn das her? Kurzer Exkurs. Daniel. Boah, klasse. Ah, Eidlinge. Daniel-Buch, natürlich. Der Menschensohn ist verheißen, wie er kommt auf den Wolken des Himmels. Der endzeitliche Herrscher, der alles zusammenbringt. Merken wir, wie Jesus eine einzelne Situation, eine Krankheitsgeschichte, eine Lebensgeschichte in Kapernaum damals, plötzlich in den großen Horizont der Heilsgeschichte rückt. Jesus ist da, der Menschensohn. Und dann sagt ihr, damit ihr seht, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, folgt nur ein Erweis, ein Zeichen, sozusagen als ein Nachklapp, als eine Folge, die Heilung. Ein Wort der Heilung, das kann nur Gott, der Schöpfer, sprechen. Ein Wort der Vergebung, das kann nur Gott, der Heiland, sprechen. Jesus zeigt ihnen, wer hier wirklich auf dem Plan ist. Beides tut Jesus, Vergebung und Heilung. Sein Schöpferwort zeigt sichtbare Wirkung und sein Heilandswort wird dadurch eindringlich unterstrichen. Wir können das einmal so zuordnen. Deine Sünden sind dir vergeben, das Heilandswort. Und steh auf, nimm dein Bett und geh, das Schöpferwort. So wie Gott einst am Anfang gesagt hat, es werde Licht und es ward Licht. So sagt Jesus hier, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich, eutys, griechisch, das häufig kommt so in Heilungsgeschichten, sogleich heißt es, er stand auf, nahm sein Bett, die genau gleichen Formulierungen. Jesus sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und es steht da, und er stand auf, nahm sein Bett und ging. Gott sprach, und es war. Schöpferwort. So ist es, wenn uns Jesus in seiner Vollmacht begegnet. Es geschieht aufs Wort, was er sagt. Wie kann er das? Wie kann er Schuld vergeben? Sagen kann das jeder. Worin liegt seine Vollmacht? Zunächst einmal ist das eine echte Entdeckung. Vorher wurde das Dach aufgedeckt. Aber die eigentliche Entdeckung, die geschieht jetzt, wo deutlich wird, wer Jesus ist, was Jesus will und was Jesus tut. Sein Wesen, sein Wille und sein Werk. Zuerst sein Wesen. Jesus erweist sich als der Menschensohn. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommt und die Gestalt von uns Menschen annimmt. Wahrer Gott und wahrer Mensch. Er erweist sich als der, der er ist. Jesus zeigt am Beginn seiner öffentlichen Wirksamkeit. Wir sind im Kapitel 2 des Evangeliums. Da kommen noch einige bis Kapitel 16. Am Anfang von Jesu Wirken zeigt Jesus, wer er ist. Wir kennen die Weihnachtsgeschichte. Aber Jesus macht es dann offenbar. Jahrzehntelang, 3 Jahrzehnte, hat Jesus relativ im Verborgenen gelebt. Wir kennen nur die Geburtsgeschichten. Dann taucht der 12-Jährige noch einmal auf. Und dann beginnt Jesus so um die 30 damit, öffentlich aufzutreten. Er offenbart sein Wesen, wer er ist, und sagt, der Menschensohn. Und andere erkennen ihn, die sogar blind sind. Der Blinde von Jericho, der Blinde, der Jesus noch nie gesehen hat. Wie sagt er zu Jesus? Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Sohn Davids, sagt er, Messias, die Davidslinie, die davidische Verheißungslinie. Aus diesem Haus, aus Bethlehem in Ephrata, wird der Erlöser kommen, der Messias. Der Blinde erkennt ihn. Jesus wird erkannt, wer er ist. Seine Person wird offenbar, sein Wesen. Das Zweite, sein Wille wird offenbar. Was Jesus will. Jesus will, dass der Kranke gesund wird. Jesus will, dass wir gesund werden. Jesus will, dass wir heil werden. Jesus begnügt sich nicht mit dem Leben, das nicht ganz ist. Er will uns volles Leben geben. Im Johannesevangelium sagt Jesus, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt leben. Ihr sollt das volle Leben haben, hier und für immer, jetzt schon und ewig. Er begnügt sich nicht mit einer Existenz, mit einem schönen Haus, mit ein paar schönen Autos, mit dem, was so zu einem Leben dazugehört, zu einem guten Existieren. Jesus will das volle Leben. Denn auch im Mercedes oder im Porsche oder im Ferrari oder in was einem Auto auch immer, ich finde alle schön, und habe keins davon. Ich würde schon eins nehmen, also wer eins übrig hat. Aber Jesus begnügt sich nicht damit, sagt, das wird alles zerbrechen. Auch im schönsten Auto wirst du sterben. Das Leben geht zu Ende. Volles Leben hast du nicht. Zerbrochen. Jesus will, dass wir heil werden. Sein Wille ist, dass wir ganz werden und die Heilungen in der Bibel und die Heilungen, die bis heute geschehen, sind alle zeichenhaft. Zeichenhaft für das, was Jesus im Ganzen tut. Sie zeigen uns, was Jesus will. Jesus hat nirgends in der Bibel versprochen, dass wir alle auf dieser Erde in unserem irdischen Leben gesund werden. Es steht nirgends da. Er hat immer Einzelne geheilt. Zeichenhaft. Damit deutlich wird, wer er ist und was er will. Sein Wille ist, dass wir leben. Das ist Gottes Wille vom Anfang an. Es klingt so einfach, so fast lapidar, Gott will, dass wir leben. Aber das sollten wir einmal in der Tiefe buchstabieren. Von Anfang an, der Schöpfer schafft, damit Leben da ist. Gott macht ein Ebenbild, ein Gegenüber. Gott will das Leben und er hört nicht auf, das Leben zu wollen. Gott findet sich mit dem Tod nicht ab. Das tut er nicht. Darum kommt sein Sohn in diese Welt, weil Gott leben will, allem Sterben zum Trotz. Gott lässt es sich nicht bei sich darauf bewenden. Er lässt es nicht einfach geschehen, dass gestorben wird in dieser Welt. Gott findet sich mit dem Sündenfall nicht ab. Gott will nicht, dass du vor die Hunde gehst. Es kann sein, du findest dich längst damit ab, dass man ein paar Jahrzehnte hier lebt und dann alles vorbei ist. Gott tut es nicht. Er will, dass du lebst, dass du bei ihm bist, dass du eine Beziehung zu ihm hast, ewig. Sein Wille ist das Leben. Arm sind nicht die Menschen, liebe Geschwister, die kein Geld haben. Die Armut gibt es auch und die möchte ich auch nicht kleinreden. Die wollen wir auch ernst nehmen. Aber im tiefsten arm sind die Menschen, die keine Träume haben, keine Sehnsucht, keine Hoffnung auf den Himmel, keine Jesus-Sehnsucht, keine Gottes-Sehnsucht, kein Gespür dafür, dass das hier nicht alles ist. Arm sind die Menschen, die sich mit dem, was hier ist, genügen lassen und nicht an dem, was Gott gibt. Jesus will, dass wir leben und darum will er unsere Gesundheit, unsere Erfüllung, unser Glück, umfassend unser Heil. Und das Letzte, sein Wesen, sein Wille. Jesus zeigt auch sein Wirken, sein Werk. Er heilt uns. Und er tut es, indem er seine Krankheit auf sich nimmt. Ein merkwürdiges Verfahren, ich weiß. Kein Arzt dieser Welt wendet es an und kann es anwenden. Aber das ist das Geheimnis von Jesus. Die Bibel nennt es auch Stellvertretung oder umschreibt es so. Schon im Propheten Jesaja lesen wir das. Unsere Krankheit liegt auf ihm. Unsere Krankheit, meine Verlorenheit, die Last meines ganzen Lebens liegt auf Jesus. Er trägt sie, er nimmt sie an meiner Stelle. Er wird krank, todkrank. Er nimmt meinen Zerbruch auf sich und zerbricht daran. Jesus bricht auseinander, weil wir schon zerbrochen sind. Er erfährt, was Schuld heißt am eigenen Leib und an der eigenen Seele. Dafür steht das Kreuz, dass Gott selber, der Sohn Gottes, zerbricht. Ob sich das verstehen lässt? Ob wir das begreifen? Glauben Sie, der Gelähmte hat das wirklich verstanden in seinem Kopf? Er hat es erfahren. Und so ist das mit dem Evangelium. Wir erfahren es. Man kann es hören. Jesus macht Heil durch sein Wort. Man kann sich nur daran freuen und folgen. Man kann aufstehen, sein Bett nehmen und losgehen. Man kann heil werden. Man kann ganz werden. Man kann losgehen. Man kann auch nachdenken, es buchstabieren, es bezeugen. Aber man kann niemand überzeugen. Das können wir nicht. Jesus spricht uns an. Und wir können sein Wort nur gelten lassen in unserem Leben und sagen, ja, so soll es sein. Jesus sagt dir das zu. Du sollst leben. Dein Leben soll heil werden. Deine Sünde ist vergeben. Ich habe sie schon getragen. Du darfst leben. Die Frage ist nur, lässt du dieses Wort gelten? Sagst du Amen und gehst du froh weiter? Oder widersprichst du oder setzt du deinen Zweifel dagegen? Lass Jesus laut werden in deinem Herzen. Ob wir noch einmal so leben wollen? Nur so, abhängig von diesem Wort. Uns dieses Wort sagen lassen und so weitergehen. Ob das nochmal dieses ganz Einfache unseren Glauben bestimmen könnte. Ist überhaupt nicht kompliziert. Es gibt viele Fragen, ganz bestimmt. Über die kann man reden und diskutieren. Und man kann sie auch Gott stellen und manches klagen. Aber das Grundlegende steht. Jesus sagt, ich bin für dich. Du lebst, dafür stehe ich. Widersprich mir doch nicht. Lass dir das sagen und geh los. Jesus ist ganz für uns. Er gibt uns das Leben. Und wissen Sie was? Jetzt wünsche ich mir eines von Herzen, dass Sie, auch wenn Sie nicht so gekommen sind, gesund und munter von hier weggehen. Gesund im Herzen, weil Sie das hören. Jesus ist für sie. Er macht sie heil. Er ist ihr Heiland. Und munter und froh und fröhlich, weil Jesus das tut. Und weil nichts, aber auch gar nichts auf dieser Welt und über diese Welt hinaus sie von Jesus trennen kann. Amen. Ich lade ein, dass wir miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Und wir danken dir, dass du in unser Leben hineintrittst. Dass du da bist und zu uns redest. Und dass du uns das sagst, dir sind deine Sünden vergeben. Dass wir das hören dürfen aus deinem Mund. Herr, wir bitten dich, lass es uns begreifen. Schenk, dass unser Herz dein Wort erfasst und dass dein Wort in unserem Herzen klingt und wirkt und uns erfüllt. Herr, wir bitten dich, lass uns froh werden. Und du siehst auch, was uns schwerfällt, was uns auf der Seele liegt. Du siehst, welche Krankheiten wir mitbringen, welche Sorgen wir haben. Herr, wir legen dir das hin. Und wir bitten dich, sprich dein Wort in unsere Sorgen hinein. Und trage du uns mit unseren Krankheiten. Und lass uns nach vorne sehen, auf das Ziel, auf das du uns hinführst. Und wir bitten dich, dort wo wir traurig sind, wo uns Zweifel kommen, da halte uns, damit wir aushalten. Danke, dass du da bist. Danke, dass unser Leben in deiner Hand liegt. Auch unser Land, auch Europa, auch das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Du bist der Herr. Wir danken dir und beten dich an. Amen.
Wir danken Ihnen, Herr Pfarrer Kern, ganz herzlich für diese uns so gut bekannte Geschichte, nehme ich so an, dass Sie uns die neu aufgeschlüsselt haben mit diesen drei Stichworten. Jesu Wesen, Jesu Wille, Jesu Werk, dass wir uns da hineinbegeben dürfen in das, was uns bewegt, mit all dem, was uns bewegt, in sein Angebot, in sein Wirken, sein Neuschaffen. Danke. Ich möchte noch was ankündigen. Zunächst mal das Opfer, das Sie heute einlegen, das möchten wir gerne Herrn Pfarrer Kern mitgeben für die Arbeit der APIs. Und dann noch zur Erinnerung, wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr am Ewigkeitssonntag, das ist heute in 3 Wochen, unseren Mutterhaustag. Stimmt nicht? Am 20. November. Gut. Nochmal dieses Unhöfliche, zu diesem Tag laden wir Sie aus. Also am 20. November keine Bibelstunde in Aidlingen, dafür aber davor und danach sind Sie wieder herzlich willkommen. Ich möchte noch was sagen, was manche von Ihnen vielleicht mitbekommen haben oder auch nicht. In der vergangenen Woche haben wir auf dem Däufringer Friedhof Abschied genommen von Frau Hedwig Dongus. Frau Dongus hat über viele Jahre unsere Sonntagsbibelstunde besucht. Häufig war sie auch als Gast in unserem Freizeithaus Tanfried am Titisee. Dort habe ich sie zuerst erlebt. Und es war mir eindrücklich, dass sie oft über Pfingsten zu uns kam, damit sie unsere Mädchen, die zum Jugendtreffen wollten und durften, vertreten konnte beim Spülen, Abtrocknen, Tischdecken. Es war eine ganz liebe Geste von ihr. Frau Dongus hatte kein einfaches Leben, hatte über Jahrzehnte mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen, viele Krankenhausaufenthalte. Und trotz aller persönlichen Nöte wusste sie, anderen Freude zu bereiten. Wir werden uns gern an sie erinnern. Und das Größte, wir wissen sie jetzt frei von allem, was sie belastet und gequält hat. Wir wissen sie jetzt für alle Zeit bei ihrem Herrn Jesus Christus. Ein Lied, das zu Frau Dongus Lebensgeschichte passt und für jeden von uns genauso gilt, ist die Nummer 443. Gott wird dich tragen, drum sei nicht verzagt. Ich wünsche Ihnen einen bewahrten Nachhauseweg und auch eine gesegnete Woche und neue Erfahrungen mit unserem Herrn, der größer ist, als wir denken können. Wiedersehen.